Aber Kirche kenne ich anders, als das hier so gelebt wird. Habe noch nie so laute Musik im Gottesdienst gehört und Männer mit Lederjacken auf der Bühne stehen sehen und so weiter. Was ist das denn für eine seltsame Kirche? Also erstmal herzlich willkommen, du darfst so denken, darfst so über uns denken, das ist okay und darfst gerne mit uns ins Gespräch kommen. Wir haben einfach erlebt, dass es eine ganze Menge von Menschen gibt, die die Formen der traditionellen, der klassischen Kirchen heute nicht mehr abholen. Und da haben wir gesagt, um die wollen wir uns kümmern, ja, da dürfen wir uns total ergänzen auch. Die einen Kirchen kümmern sich um die, die anderen um die, die anderen um die. Es gibt so eine Vielfalt an Menschen und wir sagen, wir wollen bewusst eine moderne Sprache sprechen, wir wollen auch eine moderne Atmosphäre haben im Gottesdienst, wir wollen irgendwie moderne Lieder und auch einen modernen Look haben, damit wir die Menschen ansprechen, die Gott genauso brauchen wie alle anderen, die eine Begegnung mit Jesus brauchen, so wie alle anderen. Und was uns aber vereint mit den großen Kirchen, ich meine, ich bin sowieso im Vorstand der Evangelischen Allianz hier in Pforzheim, also ich komme ständig zusammen mit den anderen Leitern unserer Kirchen in der Stadt, und uns eint, dass wir an Jesus Christus glauben und dass wir glauben, dass diese Botschaft heute noch wichtig ist, dass es die existenzielle Botschaft unserer Zeit ist. Und genau da wollen wir jetzt reingehen, in diese Botschaft. Und als Gemeinde befinden wir uns gerade in einem spannenden Thema. Wir reden über Gott, wir reden über Jesus Christus als unseren Arzt. Ich weiß nicht, welcher Gedanke dir gerade so durch den Kopf geschossen ist, als du Arzt gehört hast. So. Der eine hat vielleicht so ein richtig ungutes Gefühl. Denkt an irgendeine Diagnose, denkt an eine schlechte Erfahrung, an schwierige Ärzte, an unkompetente Ärzte. Der andere sagt, boah, ja, da gehe ich so gerne hin. Da kann man mal über verschiedene Themen reden und trifft noch Leute im Wartezimmer. Diese Menschen gibt es ja auch. Die warten nur auf den Montag und dann bevölkern sie die Wartezimmer unseres Landes. Aber wir glauben, dass Gott und wir glauben, dass Jesus Christus unser Arzt ist. Und zwar ist Jesus in einer speziellen Art der Arzt. Er ist nämlich ein allgemeiner Facharzt. Was heißt das? Er ist ein Facharzt in allen Richtungen, die man sich nur vorstellen kann. Es gibt keinen Bereich menschlichen Lebens, mit dem er sich nicht auskennt. Und das ist genau ja, so der Schwerpunkt unserer Predigtserie. Jesus ist der, der sich mit jedem Bereich des Menschseins auskennt und darüber hinaus auch weiß, wie die verschiedenen Bereiche zusammenhängen und wie man dem Menschen ganzheitlich helfen kann und auch muss. Und wir haben uns letzte Woche schon darüber unterhalten, dass Jesus der Arzt unserer Seele ist. Und heute Morgen geht es um Gott als den Arzt unserer Gedanken. Ist das wichtig? Brauchen wir einen Arzt für unsere Gedanken? Sind Gedanken überhaupt so wichtig? Also ich würde ja mal so sagen, Gedanken bestimmen darüber, wo du in deinem Leben hinkommst. Wir lenken durch Denken, oder? Wir lenken durch Denken, wir treffen eine Entscheidung, wir haben eine Haltung zu bestimmten Dingen. Da geht in uns alles Mögliche ab, bevor wir zu einer Entscheidung kommen, bevor wir in irgendeine Richtung losgehen. Das heißt, unsere Gedanken bestimmen eigentlich, wo wir am Ende stehen in unserem Leben. Und deswegen sind sie sehr, sehr wichtig. Wo trifft man mal diese Wichtigkeit von Gedanken im eigenen Leben? Also ich bin ja jemand, der sich immer mal wieder um sein Gewicht kümmern muss. Okay, im Moment geht es ganz gut, aber es gab andere Zeiten. Und ich habe immer wieder versucht abzunehmen, wer kennt das auch, sehr motiviert, am Anfang vom Jahr, am Ende vom Jahr oder im Urlaub. Und dann habe ich auch oft abgenommen, 10 Kilo, 12 Kilo. Und ja, ich konnte in der Hälfte der Zeit konnte ich die 10 und 12 Kilo auch wieder draufpacken. Da war ich ein Meister da drin. Jetzt habe ich das erste Mal das geschafft, dass ich seit fast 2,5 Jahren mein Gewicht halte, ungefähr 10, 12 Kilo weniger. Und ich halte es. Was ist jetzt anders? Ich sag's euch, ich habe dieses Mal, bevor ich abgenommen habe, ganz viel gelesen. Ich habe mir angeschaut, was sagt Gott eigentlich zum Thema Körper und Gesundheit und Ernährung und gesunder Lebensstil. Sagt er übrigens eine ganze Menge dazu. Ja, und wie ist das eigentlich mit gesundem Leben? Was habe ich da für einen Benefit davon? Was hilft mir das? Habe verschiedene Bücher gelesen von Wissenschaftlern, von Psychologen und so weiter. Ja, und da hat sich mein Denken verändert. Und ich würde sagen, dass diese Veränderung in meinem Denken eigentlich die Kraft ist, warum es dieses Mal anders funktioniert hat mit dem Abnehmen. Ich habe auch noch eine andere spannende Geschichte gelesen, wie Denken sich auf unser Leben auswirkt. Und zwar hat in den 80ern eine Wissenschaftlerin eine Studie angestellt unter alten Männern, auch in den 80ern. Ja? Also Studie in den 80ern über Männer in den 80ern. Okay? Und zwar hat sie die alle eingeladen in ein ehemaliges Kloster in New Hampshire, United States, also USA. Und dieses Kloster hat sie so hergerichtet, wie das diese Männer von früher kannten. Okay? Das war eingerichtet, da gab es Möbel von damals, da gab es nur Zeitungen und Zeitschriften von damals. Man hat Dinge gegessen, die man früher gegessen hat, hat sich am Tisch nur über Themen von damals unterhalten. Und selbst im Fernsehen liefen so alte Serien, was weiß ich, Bonanza oder Rauchende Colts oder was auch immer, womit die aufgewachsen waren. Und jetzt hat man was Erstaunliches festgestellt. Das waren Männer, die sind oft schon gepflegt worden. Deren Leben, ja, da wurde sich drum gekümmert. Da gab es so einen Full-Service, die waren in irgendwelchen Altersheimen und so weiter. Und jetzt hat man festgestellt, nach wenigen Tagen haben die angefangen, selber den Abwasch zu machen, haben die sich um das Gebäude gekümmert, haben die angefangen, gemeinsame Dinge zu organisieren, was weiß ich, Karten zu spielen, Spaziergänge zu machen und so weiter. Nach einer Woche oder was länger, ich weiß es nicht ganz genau mehr, da hat man dann diese Gruppe von Männern verglichen mit einer Kontrollgruppe, die man hatte. Man hat festgestellt, die haben bei einem Intelligenztest höher abgeschnitten, die waren beweglicher, die konnten wieder besser sehen und hören als vorher in vielen, in manchen Dingen guckt man das fest, also im Durchschnitt, und hatten einfach mehr Lust auf das Leben. Interessant, was hat sich denn verändert? Eigentlich nichts, das sind die gleichen geblieben, die haben nicht irgendeine Wundermedizin bekommen oder sind in den Zaubertrank gefallen, aber ihre Einstellung zum Leben hat sich verändert, weil sie wieder an das erinnert worden sind, was mal war. Ihr Denken hat sich verändert und da sehen wir die Macht der Gedanken und die Bibel sagt auch immer sehr, sehr viel über die Macht der Gedanken und da wollen wir jetzt mal gemeinsam reingehen. Wir fangen an mit Epheser 4, 17 bis 19, ich habe 3 Punkte für euch. Erster Gedanke, du darfst ehrlich sein. Und jetzt wird es mal sehr, sehr ehrlich. Jetzt gibt es mal eine Diagnose von Gott her über die Menschheit, okay? Aus all diesen Gründen, heißt es hier, fordere ich euch im Namen des Herrn mit Nachdruck auf, nicht länger wie die Menschen zu leben, die Gott nicht kennen. Ihre Gedanken, jetzt geht's los, sind auf nichtige Dinge ausgerichtet. Ihr Verstand ist wie mit Blindheit geschlagen und sie haben keinen Anteil an dem Leben, das Gott schenkt. Denn in ihrem tiefsten Inneren herrscht eine Unwissenheit, die daher kommt, dass sich ihr Herz gegenüber Gott verschlossen hat. Das Gewissen dieser Menschen ist abgestumpft. Sie haben sich Ausschweifungen hingegeben und beschäftigen sich voller Gier mit jedem erdenklichen Schmutz. Das finde ich hochspannend. Das Erste, was hier aufgemacht wird, ist eigentlich eine kleine Gleichung. Nämlich Nummer 1, wie wird hier gesagt, wenn Menschen Gott nicht kennen, dann wird ihr Denken nichtig. Das heißt, es richtet sich auf Dinge aus und auf Ziele aus, die eigentlich gar keinen Wert haben fürs eigene Leben. Du setzt die falschen Prioritäten. Du kümmerst dich nicht um die wirklich wichtigen Dinge in deinem Leben. Und dann ist die Folge, dass am Ende da überhaupt kein Leben da ist, was diesen Namen verdient. Und ich glaube, wenn wir so ein bisschen mehr reinschauen könnten in all unsere Mehrfamilienhäuser und in unsere Reihenhäuser und unsere freistehenden Häuser, würden wir viel davon sehen, dass Menschen abends ins Bett gehen und eigentlich nicht wissen, warum sie morgens aufstehen sollen. Da ist gar kein wirkliches Leben. Man verstopft vielleicht dieses Leck, was dann irgendwo entstanden ist mit allem möglichen an Aktionismus, aber man sagt sich, eigentlich fehlt da was. Und der Umkehrschluss ist der, dass die Bibel sagt, wenn wir Gott kennen, entwickeln wir ein gesundes Denken und daraus entsteht echtes Leben. Warum ist das so wichtig, Gott zu kennen? Weil uns was Entscheidendes fehlt. Wenn wir Gott nicht kennen, dann fehlt uns zum Beispiel eine Hoffnung über dieses Leben hinaus. Wenn wir Gott nicht kennen, dann fehlt uns eine Wahrheit, die außerhalb von uns selbst liegt. Ja, es ist ja ein schöner Gedanke, dass jeder seine eigene Wahrheit basteln soll. Hauptsache, er tut niemandem weh damit. Aber wir merken so viel Verunsicherung, so viel Schmerz, so viele Menschen, die ihr Leben irgendwo an die Wand fahren, weil eigentlich ihr Denken nicht gesund ist. Und wir merken, dass wir eigentlich auch als Menschheit, um gemeinsam funktionieren zu können, einen einheitlichen Maßstab brauchen. Jetzt haben wir ja gerade die Uhr zurückgestellt und das soll ja abgeschafft werden, ne? Habt ihr alle mitbekommen. Ja, jetzt gehen die Diskussionen los in Europa. Die einen wollen die Zeit und die anderen die und die Dritten wollen die. Und wir merken, das würde aber nicht mehr funktionieren. Wie funktioniert Handel auf einem so kleinen Kontinent, wenn plötzlich die Portugiesen zu einer anderen Zeit aufstehen und anfangen zu arbeiten als wir und so weiter und die Polen wieder anders als die Deutschen und so weiter. Ja, merken wir, es ist doch wichtig, einen gemeinsamen Maßstab zu haben, dass gemeinsames Leben auch funktioniert. Und so ist das auch, wenn uns Gott fehlt, dann fehlt uns dieser Maßstab. Und wenn wir Gott nicht da haben, dann fehlt uns auch jemand, ja, der unser Denken auch korrigieren kann durch seine Wahrheit, der eingreifen kann und auch unser Denken da erreicht, wo uns Menschen vielleicht nicht mehr erreichen. Und was bedeutet Gott kennen? Das ist jetzt nochmal eine spannende Frage. Bedeutet das, dass ich mal gehört habe, dass es ihn gibt, dass mir mal ein Pfarrer oder irgendwer gesagt hat, wie das mit Gott so funktioniert? Nein. Stell dir vor, da ist ein kleines Mädchen und das wird in Heimen groß. Wird vielleicht von den Leuten gemobbt, die da mit ihr in diesen Heimen sind. Wird vielleicht sogar verprügelt, missbraucht. All diese Geschichten haben wir ja jetzt gehört. Bekommt jedenfalls nicht die Liebe, die sie eigentlich verdient hat. Und jetzt kommt irgendwann ein liebes, nettes Ehepaar in dieses Heim, wo sie jetzt lebt. Und die Leute, die für dieses Heim verantwortlich sind, sagen ihr, hey, da sind Menschen, die lieben dich, die wollen deine Eltern sein und die wollen dir ein Zuhause geben. Soll ich euch was sagen? Dieses Mädchen wird gar nicht wirklich wissen, was das bedeutet, ein Zuhause zu haben, Eltern zu haben und geliebt zu werden. Warum nicht? Weil sie das nie erlebt hat, oder? Weil das ist ja eine Sache, natürlich kennt sie diese Worte. Natürlich kann sie irgendwo hinschauen und sagen, ja, ich habe schon mal sowas in der Art gesehen. Aber erst wenn sie 1000 Mal in den Arm genommen worden ist, wenn sie vielleicht mal 3 Monate jeden Morgen wirklich im selben Bett aufgewacht ist und wenn sie vielleicht 365 Mal im Jahr gehört hat, wir haben dich lieb, wird sie wirklich wissen, was es bedeutet, geliebt zu werden, Eltern zu haben und ein Zuhause zu haben. So, und das ist genau, wenn die Bibel hier davon spricht, was es heißt, Gott zu kennen. Das bedeutet, ein Zuhause zu haben, was ewig ist. Ein Zuhause, was dir niemand mehr wegnehmen kann. Einen Vater zu haben, der so sehr für dich ist, dass er sagt, daran wird sich niemals etwas ändern. Dass du bei Gott zu Hause bist, das bedeutet, Gott zu kennen. Ja, das ist nämlich mehr als Information. Das ist Transformation. Weil im Kennen, in Beziehung, da verändern wir uns. Und in der Beziehung mit Gott können wir uns verändern. Also es geht um Beziehung. Und ja, die Bibel erklärt uns hier eigentlich auch, was passiert, wenn wir Gott nicht kennen. Da wird ein bisschen was aufgebaut. Er sagt einmal, unsere Gedanken richten sich auf nichtige Dinge, also auf die falschen Dinge. Wie viele Menschen versuchen, Menschen zu gefallen, die sie eigentlich gar nicht mögen? Wie viele Menschen investieren ihr Leben und in ihre Arbeitszeit in Dinge, die sie am Ende nicht glücklich machen? Wie viele Menschen sagen, dass es wertvolle Beziehungen in ihrem Leben gibt, zu den Kindern, zu Freunden und so weiter, und sie pflegen doch am Ende nicht diese Beziehungen so, wie sie es wollten. Wir sind ja ständig auf die falschen Dinge ausgerichtet. Und die wirklich wichtigen Dinge kommen am Ende immer zu kurz. Und dann geht die Bibel weiter und sagt auch, ich kann noch mal den Bibelvers aufrufen, dass unser Verstand mit Blindheit geschlagen ist. Das heißt, wir sehen plötzlich gar nicht mehr, was wirklich wirklich gut für uns ist, was wirklich unser Leben bereichern würde. Das ist ja was wirklich, was wirklich passiert, wenn Menschen viel zu viel arbeiten und vielleicht sich sogar kaputt arbeiten. Das ist, was Menschen passieren, ja, deren Leben eine Spur ist von gescheiterten Beziehungen. Das ist was ich sehe, wenn Menschen einfach nicht sehen können, was ihnen wirklich gut tut. Und ich habe mir so gedacht, musste an so eine Hochzeit denken. Bei Hochzeiten kennt man das ja oft, dass so irgendwann so eine Kloschüssel reingetragen wird und dann ist da Pudding drin und das Brautpaar muss da draus essen oder irgendwas da drin suchen. Kennt ihr sowas da? Also Schokopudding, ich weiß auch nicht, ob das für Hochzeiten ich war. Das heißt, die Kloschüssel ist neu. Also wirklich. Ja, vielleicht ist das eine norddeutsche Spezialität, ich merke schon. Oder auch eine Familienspezialität. Diese Kloschüssel ist neu, sie ist blitzsauber, desinfiziert, alles top. Da ist Pudding drin, okay? Und die müssen draus essen. Und obwohl du das weißt als Zuschauer, findest du das eklig. Und es geht dir irgendwie so den Rücken runter und denkst so, oh nee. Ja? Und weißt du, ich habe manchmal das Gefühl, dass Menschen so leben. Dass Menschen so leben, aber die essen nicht aus neuen Kloschüsseln und auch nicht Pudding, sondern die essen, was da wirklich in der Toilette drin ist und reden sich ein, das ist, was ich brauche, das ist, was meinem Leben Halt gibt, was mein Leben lebendig macht. Sie merken eigentlich, dass es nicht so ist, aber es fällt ihnen keine andere Möglichkeit ein. Das sind Menschen, die am Ende sich vor Papiertigern fürchten und sich ja, im Misthaufen und in der Güllegrube nach Gold umsehen. Das ist so ein bisschen, glaube ich, was Paulus hier meint. Wir sehen nicht, was wirklich Bedeutung hätte. Und dann sagt Paulus, das hat Folgen, nämlich dass wir gar keinen Anteil haben an echtem Leben. Das hat Folgen, dass wir dass unser Gewissen abstumpft und dass Menschen alle möglichen perversen Dinge sich antun oder auch denken und miteinander machen und so weiter und sich gegenseitig zerstören, dass auch Beziehungen kaputt gehen und so weiter, weil man zu sich selber nicht Nein sagen kann, weil man gar nicht gelernt hat, einen Blick dafür zu bekommen, was ein Geben und ein Nehmen wäre. Es fehlt einem die Perspektive Gott im Leben und das gibt einfach eine ganz, ganz große Dunkelheit. Mir sind da so ein paar aktuelle Entwicklungen eingefallen. Dann hört man von Leuten, die den Eiffelturm heiraten. Ja? Also, oder in Japan kannst du dich mittlerweile selbst heiraten. Und ganz viele Leute tun das. Ja? Ich greife jetzt mal die heftigen Sachen raus, aber das sind Dinge, die wir im Kleinen, glaube ich, auch kennen. Wenn wir Gott nicht im Mittelpunkt unseres Lebens haben, dann werden wir irgendwo so wichtig. Und während wir so wichtig werden, stumpft unser Gewissen ab und wir versuchen so viel wie möglich einfach zu bekommen. Paulus spricht von Gier, Paulus spricht von jedem erdenklichen Schmutz. Aber wir sehen nicht mal mehr, dass es Schmutz ist. Ich bin öfters auf Jugendkonferenzen und dann kommen 14-Jährige zu mir und sagen, ich kann nicht mehr nicht an Sex denken. Und dann fragst du, was ist denn deine Geschichte? Ja, Geschichte von Pornografie und so weiter und so fort. Kann nicht mehr durch die Gegend gehen, Frauen, Mädels sehen, ohne daran zu denken. Kann nicht mehr seinen Alltag gestalten, kann nicht mehr seine Schulaufgaben machen, kann nicht mehr schlafen, weil er an nichts mehr anderes denken kann. Und ich glaube, in kleineren Bereichen kennen wir das. Ich habe schon mit so vielen Männern Seelsorgegespräche geführt, die mir dasselbe gesagt haben. Ich kann nicht hingucken, wenn irgendwo was ist und so. Und dann kommen die Gedanken und so weiter. Alles liegt aber, sagt Paulus hier, daran, dass Gott abwesend ist, denn er ist derjenige, der die Macht hätte, unser Denken zu kontrollieren, zu filtern und auch auf ein gesundes Ziel auszurichten. Das ist die These der Bibel, dass sie sagt, dass Gott uns sagt, dein Verstand ist eine mächtige Waffe, mit der wir Zivilisationen aufgebaut haben als Menschheit, aber mit der wir auch Völkermorde begangen haben und so weiter und so fort. Weil das ist so viel von mir in diesem Geschenk Verstand, Denken drin, so viel Gottes Ebenbildlichkeit steckt da drin, dass wir damit auch ganz viel Negatives tun können und dass wir es nicht kontrollieren und gesund handhaben können ohne Gott. Das ist, was eigentlich die Bibel hier sagen will. So, wir kommen zum zweiten Gedanken, viel kürzer. Was ist jetzt die Lösung? Paulus sagt, ihr aber habt bei Christus etwas anderes gelernt. Oder habt ihr etwa seine Botschaft nicht gehört? Seid ihr etwa nicht in seiner Lehre unterrichtet worden, in der Wahrheit, wie sie in Jesus zu uns gekommen ist? Mit anderen Worten, was die Lösung ist, das ist eine Begegnung mit Jesus. Dass Jesus wieder in unserem Leben vorkommt. Dass wir jeden Tag wieder eine Beziehung mit ihm haben. Dass er die Möglichkeit hat, dauerhaft zu uns zu reden. Im Gottesdienst, wenn wir die Bibel lesen, während wir beten. Und er ist es, der hier die Möglichkeit hat, unserem Verstand ein Reset zu schenken, so wie du einen Computer vielleicht neu aufsetzen würdest, ja, das alte Betriebssystem löscht, alle Viren darunter haust, vielleicht noch mit einem speziellen Programm und dann ein völlig neues Betriebssystem mit neuen Parametern und einer neuen Funktionsweise da etablierst. Das ist genau das, was in der Beziehung mit Jesus Christus passiert. Das ist das, worum es wirklich geht. Warum ist das so, dass Jesus die Macht hat, unsere Gedanken zu verändern? Ich habe da einige Bibelverse, die habe ich, glaube ich, nicht auf der Folie. Nein, habe ich nicht, genau. Zum Beispiel in Kolosser 2, Vers 3 sagt uns Gott, in ihm, in Christus, liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Das heißt so viel, alles praktische Wissen, was unser Leben verändern kann, das haben wir in Jesus Christus. Sobald wir mit ihm in Berührung kommen, mit dem, wofür er steht, mit dem, was er gesagt hat, und dann auch er durch seinen Heiligen Geist in unserem Leben was neu macht und neu erschafft, dann werden wir angeschlossen an alle Weisheit und Erkenntnis, die irgendwo vorhanden ist. Wir bekommen plötzlich Klarheit. Wir bekommen plötzlich einen dicken, fetten Scheinwerfer in unserem Leben und wir sehen plötzlich, was wir vorher nicht gesehen haben. Dann habe ich einen zweiten Bibelvers in Johannes 8, da redet Jesus mit seinem jüdischen Volk, mit den Gesetzeslehrern dort und er sagt ihnen, ihr müsst die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und wenn Jesus im Johannesevangelium von der Wahrheit spricht, dann meint er immer sich selbst. Er sagt ein paar Kapitel später, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Wahrheit ist eben für Jesus nicht nur eine Sache vom Kopf sein, es ist eine Sache von Information und Transformation. Du bekommst Information in der Beziehung. Ja? Du hörst nicht nur etwas über ihn, sondern er zeigt dir, dass er wirklich so ist. So wie dieses Mädel das mit den Eltern erleben würde. Und da sagt Jesus, wenn ihr die Wahrheit erkennt, dann macht sie euch frei. Die Gedanken von Jesus, die er uns in der Beziehung mit ihm in unser Herz legt, die haben die Fähigkeit, uns zu befreien. Von Gedanken, die so tief sitzen, dass wir denken, die sind schon Teil von uns geworden. Kennt ihr so Gedanken, negative Gedanken über dich selbst, über andere? Gedanken vielleicht wie Neid, Eifersucht und so weiter, die dich kaputt machen. Du merkst das auch, du willst sie eigentlich loswerden, aber du spürst, die sind so tief drin, das sind Bollwerke in dir. Ja, wie soll ich dagegen angehen? Und Jesus sagt, die Wahrheit setzt euch frei. Die Wahrheit jagt diese Bollwerke in die Luft. Und dann noch ein Vers oder zwei Verse in Hebräer 4, Vers 12 bis 13. Ich versuche das mal auswendig, weil ich mir den gar nicht aufgeschrieben habe. Da sagt die Bibel, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne unseres Herzens. Mit anderen Worten, das Wort Gottes, was in der Begegnung mit ihm ja, zu uns kommt, das ist eine ein Präzisionsskalpell, was bis in unsere Atome eindringen kann und das eine vom anderen trennen kann. Und wirklich uns, in uns, eine Klarheit darüber gibt, was wirklich wichtig ist, was wirklich gut ist und was wir eigentlich auch bewusst verabschieden können und sagen, Servus, ich brauche das nicht mehr in meinem Leben. Und dafür sagen kann, herzlich willkommen, ja, das brauche ich in meinem Leben. Das ist, was Gottes Wort macht. Ja? Und es geht dann noch weiter in Vers 13 und da sagt das, kein Geschöpf ist vor diesem Wort Gottes verborgen. Du kannst dich nicht verstecken. Gott mit seinem Wort, mit seinem Reden ist heute da. Er sieht alles von dir und er spricht in dein Leben rein und will dich zum Leben erwecken. Deswegen brauchen wir Gottes Wort. Der Arzt ist eigentlich Gottes Wort, dass wir in der Beziehung mit Jesus anfangen zu hören. Ich komme zu meinem dritten und letzten Gedanken. Du kannst wirklich verändert werden. Epheser 4, 22 bis 24. Dann werdet ihr aber auch gelehrt, oder dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiter zu leben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Das haben wir schon ein bisschen gehört bis jetzt. Ja. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Wow, okay. Also wie funktioniert das? Ich habe gesagt, oder ich sage, wir können verändert werden, aber wie funktioniert das? Und Paulus, der macht hier jetzt ein ziemlich großes Fass auf. Oder er gibt eigentlich jetzt eine ziemlich radikale Sache uns mit und sagt, es braucht einen richtig krassen Neustart in unserem Leben. Die Worte, die er hier benutzt, sind die, was ihr machen müsst, ist das, euren alten Menschen ablegen. Einen alten Menschen ablegen. Also ich weiß, ich kann nachher meine Jacke ablegen, wenn ich da in das Taufbecken steige mit den Täuflingen. Das kann ich machen, ja. Ich kann mein T-Shirt ablegen und wechseln. Ich kann meine Schuhe ausziehen. Aber den alten Menschen ablegen, wie soll das gehen? Das klingt nach einer ziemlich radikalen Sache. Was ist damit gemeint? Dass wir einen alten Lebensstil, der eben nicht von Jesus bestimmt war, ablegen. Ein Lebensstil, der nicht von Gott bestimmt ist, von seinen Zielen, von seinen Prioritäten, von seinen guten Gedanken. Dass wir dem Servus sagen. Und dass wir auch dem alten falschen Denken Servus sagen, weil Gott einfach diese Gedanken mit seinen Gedanken konfrontiert und wir merken, das stimmt gar nicht, was ich bis jetzt gedacht habe über mich, über andere und über Gott. Und dann auch, dass ich eine neue Art zu reden lerne. Das alles bedeutet, den alten Menschen abzulegen. Ich sage nicht mehr die Worte, die ich immer gesagt habe. Ja, der Bruttler, wie man hier sagt bei uns, oder der immer negativ geredet hat, oder der immer nur andere kritisiert hat, oder der immer alles besser weiß und so weiter. Da wird Gott nicht sagen, mach so weiter, das finde ich voll toll und das ist auch richtig gut für dein Leben und für deine Beziehungen und für alles Mögliche, was du vorhast. Sag, nein, ich will nicht, dass du dich so selber zerschießt und dein Leben so selber zerschießt. Das muss weg. Und jetzt kommen wir zur Taufe. Die Taufe meint eigentlich genau dasselbe, wie diesen alten Menschen abzulegen. Und die Taufe ist noch das viel radikalere Bild als sogar das, weil Taufe ist eigentlich ein Bild für Beerdigung. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir tatsächlich mit untertauchen, komplett die Menschen heute unter Wasser bringen werden und auch wieder rauf, keine Sorge. Ja. Weil wir sagen, es ist dieses Bild von der Beerdigung, das auch Jesus gemeint hat, als er die Taufe uns befohlen hat. Und wir auch die ersten Christen getauft haben, bis ins 2., 3. Jahrhundert gab es ja eigentlich gar keine Diskussion, wie man getauft hat. Das kam dann erst alles später, dass es auch andere Wege gab. Und darum geht es uns auch gar nicht. Das ist nämlich, die Taufform ist nicht entscheidend, aber der Inhalt, dass es um etwas Radikales geht. Nämlich, was bedeutet Taufe? Taufe bedeutet, dass ein Mensch zugibt, ich bin verkehrt. Nicht nur, ich habe manches Verkehrte getan, sondern dass ein Mensch zugibt, in mir, in meiner Identität ist so vieles kaputt, dass ich echt sagen muss, ich bin verdreht. Ich stehe auf dem Kopf. Und ich brauche jemanden, der mich wieder auf die Füße zurückstellt. Ich brauche jemanden, der mir einen kompletten Neustart ermöglicht. Ich bin so kaputt, dass ich merke, es reicht auch nicht, wenn wir ein bisschen reparieren. Ich brauche ein neues Auto, ich brauche ein neues Haus, ich muss ganz neu werden. Das ist das, was die Bibel meint mit Taufe. Und zweitens bedeutet Taufe auch, dass jemand zugibt, öffentlich hier heute Morgen, ich habe eigentlich die Todesstrafe verdient. Okay, jetzt habe ich etwas Krasses gesagt, das gebe ich zu. Aber was heißt das? Jesus, wofür ist der bekannt? Für das Kreuz. Und warum ist der gestorben am Kreuz? Weil er so viel Spaß hatte, weil er sich das gefallen lassen musste, weil er nicht anders konnte, weil die Römer mächtiger waren als er, der Sohn Gottes? Nein, natürlich nicht. Sondern weil er auch dieses Urteil über jeden Menschen fällt. Er sagt, entschuldige, ich kann es dir nicht anders sagen. Die Art, wie du gelebt hast, so viele Menschen, wie du verletzt hast, so viele Scherbenhaufen, wie du hinterlassen hast, so wie du selber auch dein Leben zugrunde gerichtet hast, du hast eigentlich den Tod verdient. Du bist so weit von dem weg, was ich als ein richtig gutes Leben ansehen würde. Du bist so weit weg von den Plänen, die ich hatte für diese Welt, mit der Art, wie du gelebt hast. Du bist ein Teil des Problems, dass diese Erde hier in Schmerzen liegt und dass Menschen sich gegenseitig kaputt machen. Du bist nicht ein Beobachter davon und sagst, wie können die alle nur? Nein, du bist ein Teil davon. Und deswegen hast du aus meiner Sicht, weil Gott ist ein heiliger Gott, er sagt, ich messe euch mit dem Maßstab, der ich selber bin. Und das ist natürlich heftig. Und er sagte, deswegen hast du eigentlich den Tod verdient. Aber ich will nicht, dass du stirbst. Deswegen sterbe ich. Deswegen heißt es in der Bibel, er hat die Strafe getragen am Kreuz. Das Kreuz ist die Botschaft, wo Liebe und Heiligkeit Gottes zusammenkommen. Und er ist immer beides. Und er sagt, ich liebe euch von ganzem Herzen, aber ich hasse, was aus euch geworden ist. Und ich will wiederherstellen, was ihr immer sein solltet. Und das ist das Bild von der Taufe. Und das Schöne ist, ja, also keiner stirbt heute Morgen hier im Taufbecken, sondern es ist eine Art geistlicher Tod, nämlich dass unser alter Lebensstil, unsere alte Art zu denken, unsere alte Art zu reden hier stirbt. Und dann ist Taufe auch immer ein Bekenntnis, dass ich sage, so jetzt, ab heute will ich Jesus nachfolgen. Er soll wirklich mein Leben bestimmen. Er soll wirklich mit seinen Gedanken mich erneuern. Und dann ist Taufe auch immer ein Bekenntnis, dass ich sage, hey, ihr Lieben, die ihr heute alle hier seid, das ist meine Gemeinde, das ist meine Glaubensfamilie. Ich will hier dazugehören. Ja? Ich will hier dazugehören. Ich bin ein Teil der Kirche weltweit, aber auch hier vor Ort. Das ist meine Familie. Das ist auch ein Bild für die Taufe. So, wir sind zu Ende. Noch ganz praktisch, aber will ich auch noch ein paar Dinge mitgeben. Wie können unsere Gedanken verändert werden? Und drei Dinge empfinde ich als die wichtigsten. Du musst anfangen, dein Leben zu beobachten. Und vielleicht fängst du an, auch wenn du heute vielleicht noch gar nicht so mit Jesus unterwegs bist und noch gar nicht so eine Beziehung mit ihm kennst, dass du dich heute mal hinsetzt und sagst, Jesus, könnte sein, dass da was dran ist, dass ich mein Leben und ja, dass ich nicht ganz so klar auf mein Leben schaue, wie ich immer gedacht habe. Ich hätte gern ein bisschen Licht. Fang mal an, mir Dinge zu zeigen, wo ich an deinen Plänen für mich vorbeilebe. Und dann wird er dir vielleicht Dinge zeigen, die du dir so reinziehst im Internet. Gedanken, die du dir immer wieder reinziehst von anderen Menschen, die dich kaputt machen. Leute, die dein Leben prägen, Meinungen, die dein Leben prägen, wo du dann merkst, oh, das ist eigentlich gar nicht wirklich, was für mich gut ist. Und dann ist immer eins wirklich wichtig. Wir Menschen sind wie ein Glas. Wir können nicht unbegrenzt und mit allem gefüllt werden. Und solange noch jede Menge Mist in unserem Glas ist, dann kann das lebendige Leben von Gott da nicht rein. Und deswegen fängt es immer so an, dass Gott kommt und sagt, hey, lass uns mal anschauen, was da alles so in deinem Glas drin ist. Und dann lass uns mal anfangen auszuleeren. Es ist ein schmerzhafter Prozess, aber ein sehr heilsamer und gesundmachender Prozess. Nummer 2 ist es entscheidend, mit wem du dich umgibst. Die Menschen, mit denen du dich heute umgibst, bestimmen, wie dein Leben morgen sein wird. Und es ist nicht gut, jede Beziehung, die da ist, einfach zu akzeptieren oder die Tragweite jeder Beziehung einfach zu akzeptieren in deinem Leben. Ich glaube, auch das wird Jesus dir zeigen, dass es da Menschen gibt in deinem Leben, die dich nur mit Lüge füttern, statt mit der Wahrheit Gottes, die dein Leben gesund machen würde. Und dann musst du da vielleicht Beziehungen neu justieren. Und musst da vielleicht den Einfluss von Menschen auch begrenzen. Und du brauchst vor allem eine Gruppe von Leuten, die dich mit neuen Gedanken in Beziehung bringen. Das haben wir erlebt in der kleinen Gruppe, gerade mit dem Milan, auch einer unserer Täuflinge. Also der war halt auch in meiner kleinen Gruppe, lange in meiner ehemaligen kleinen Gruppe, wo wir uns unter der Woche noch getroffen haben, gemeinsam gebetet und Bibel studiert haben. Dass wir gemeinsam auch neu denken lernen. Und man fragt dann, Mensch, ich stehe gerade in der Situation, wie geht man jetzt als Christ damit um? Wie denkt Gott darüber? Was mache ich denn damit jetzt? Und dann inspiriert man sich gegenseitig und lernt neu zu denken über Situationen und dann entsteht auch ein neuer Lebensstil. Und drittens ist es so wichtig, dass du auch lernst, neue Worte in deinem Leben zu finden. Denn Worte sind wie ein Verstärker deiner Gedanken. Ich habe es mal so ausgedrückt. Gedanken sind wie Blei. Und wenn du negative Worte aussprichst, dann wirst du aus diesem Blei eine Kugel geformt und du schießt die in dein eigenes Herz und in das Leben von anderen Menschen ab und verletzt und machst kaputt. Aber Gedanken sind auf der anderen Seite auch wie eine Medizin, nämlich die guten Gedanken, die göttlichen Gedanken. Und dann können Worte wie eine Spritze sein, wo du das reinfüllst und jagst es in deinen Blutkreislauf. Das sind positive Worte. Und deswegen ist es total entscheidend, dass du auch lernst, mit dem neuen Denken auch Dinge auszusprechen, weil die diese Gedanken verstärken. Das tun wir ganz praktisch hier in dieser Gemeinde, auch zum Beispiel im Gebet. Oder auch manchmal, indem man tatsächlich zu Hause sitzt und sagt, hey, was du jetzt gerade wieder über dich denkst, das stimmt nicht. Und dann sagst du vielleicht laut, nein, ich bin ein geliebtes Kind Gottes, was mir jetzt vielleicht gerade der signalisiert, dass ich hier wieder das nicht gepackt habe oder dass ich irgendwie da nicht reiche und so weiter. Das stimmt gar nicht, weil Gott denkt anders über mich. Oder das sind Menschen, die sagen mir, ich hätte kein Potenzial, da gibt es keine Zukunft für mein Leben, ich habe alles an die Wand gefahren. Dann gucke ich an und sage, wenn ich die Bibel lese, sehe ich, Jesus ist der König darin, aus Scherben wirklich etwas Neues aufzubauen. Und dann sage ich, das stimmt gar nicht, ich habe Zukunft und spreche das vielleicht sogar laut aus. Und dadurch werden diese Gedanken auch verstärkt. Wir werden jetzt gleich an die Taufe selber kommen, aber ich möchte gemeinsam, dass wir noch beten zum Abschluss von dieser Predigt. Und ich wünsche euch als Täufling, dass ihr das lernt und wir beten da auch für euch, dass Gott eure Gedanken prägt. Und in Hebräer 10, auch in anderen Bibelstellen steht, dass Jesus sagt, ich werde euch meine Gedanken in euer Herz einprägen, einpflanzen. Er tut das selber auch durch seinen Heiligen Geist. Das heißt, das ist nicht nur eine Art von Selbstcoaching, die hier stattfindet, sondern du lädst Gott damit ein und er tut das übernatürlich, dass er diese Gedanken stark macht in deinem Leben, seine Gedanken und negative Gedanken auch einreißt. Das ist etwas Übernatürliches, was fast alle von uns, die schon länger mit Jesus unterwegs sind, auch so erlebt haben. Und ich möchte jetzt einfach uns einladen, kurz die Augen zu schließen. Und ich möchte einfach fragen kurz, oder dir die Möglichkeit geben, darüber nachzudenken. Bist du heute Morgen hier und sagst, oh Mensch, ich merke eigentlich, dass ich in meinen Gedanken ja an manchen Stellen ganz schön krank bin. Da stimmt manches nicht mit meinen Gedanken. Und diese Gedanken, die bringen Zerstörung in mein Leben. Und ich brauche da Veränderung. Ich brauche da Veränderung. Und du sagst vielleicht, ich merke aber auch, ich brauche da Hilfe. Und dann sage ich dir nochmal, was du wirklich brauchst, ist Jesus Christus in deinem Leben. Denn er setzt die Kraft frei, dass du auch wirklich neu denken kannst. Es ist wie ein neues Naturgesetz, was in deinem Leben entsteht. Und ich will einfach kurz fragen, du kannst innerlich jetzt Ja sagen. Sonst machen wir das manchmal, man kann sich auch melden, aber ich will heute nicht, dass Gäste sich melden müssen. Und so. Ich will dich aber fragen und du darfst für dich leise Ja sagen. Bist du das, der heute merkt, er braucht Heilung seiner Gedanken? Sag jetzt gerade mal innerlich leise Ja. Und dann will ich für dich beten. Jesus, du siehst alle, die jetzt innerlich leise Ja gesagt haben. Und ich bete, dass du kommst und ihnen begegnest. Dass du dich ihnen zeigst, dich ihnen offenbarst, Herr. dass das dunkle Zimmer, in dem sie vielleicht bis jetzt leben, hell wird, Herr. Dass deine Gedanken jetzt in ihr Leben anfangen hineinzufließen, Herr. Ich bete, dass auch Entscheidungen getroffen werden, Herr. Vielleicht regelmäßig einen Gottesdienst zu besuchen, Herr, von der Gemeinde, die wirklich hier inspiriert und auch hilft, neu zu denken. Regelmäßig nochmal wieder dein Wort, deine Bibel, eine Chance zu geben. Wieder neu anfangen zu beten, Dinge mit dir zu besprechen. Ich bete, dass solche Entscheidungen jetzt auch fallen. Und ich bete, dass durch deinen Heiligen Geist schädliche Gedanken zerstört werden und dass du jetzt neue Gedanken in unser Leben gepflanzt werden. Herr, und ich bete, wenn Menschen heute nach Hause gehen, dass sie merken, wie ein neuer Gedanke in ihrem Herzen da ist, der vorher nicht da ist. Vielleicht der Gedanke, oh Mann, es gibt diesen Gott doch. Oder der Gedanke, dieser Gott liebt mich doch. Oder dieser Gedanke, Glaube ist gar nicht verstaubt und irrelevant für heute. Oder auch der Gedanke, oh, ich liege ja doch nicht in allem so richtig, wie ich denke. Schenk du das jetzt in diesem Moment, Heiliger Geist.